Viele Christen kennen das Ringen aus Römer 7, der Wille ist da, das Gute zu tun, aber innere Kräfte ziehen in die entgegengesetzte Richtung. Paulus bleibt jedoch nicht bei dem Seufzer, ich elender Mensch, stehen, sondern führt zu einer anderen Wirklichkeit, der Freiheit des Geistes in unserem Geist. Römer 8 öffnet den Blick dafür, dass Gott selbst als der Geist des Lebens in unser Innerstes gekommen ist, um nicht nur Forderungen an uns zu stellen, sondern uns von innen her zu tragen, zu versorgen und zu verwandeln. Der Geist des Lebens Gottes Weg, sein Leben erfahrbar zu machen. Wenn Paulus im Römerbrief von Gerechtigkeit, Heiligung und Errettung spricht, zielt er immer wieder auf eine Mitte, Leben. Schon früh sagt er, dass der Gerechte aus Glauben leben wird, und er beschreibt Menschen, die nach Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit trachten, ewiges Leben. In Römer 5 und 6 weitet sich dieses Thema, wir sollen im Leben herrschen, in Neuheit des Lebens wandeln und das Ende der Heiligung als ewiges Leben erfahren. Doch all diese Worte bleiben abstrakt, solange sie nicht mit einer Person verbunden sind. Genau an dieser Stelle öffnet sich in Römer 8 ein neuer Horizont, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Plötzlich stehen drei Wirklichkeiten nebeneinander, Gesetz, Geist und Leben, nicht als Begriffe, sondern als ein einziger göttlicher Wirkzusammenhang. Je gerechter und heiliger dieses Gesetz ist, desto mehr fordert es von uns. Warum stellt Gottes Gesetz so hohe Forderungen? Weil es heilig, gerecht und gut ist. Leben gehört zum Geist, und der Geist ist Gottes Weg, alles erfahrbar zu machen, was er in Christus für uns vollbracht hat. Als der Herr Jesus sagte, der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, verband er sein Reden untrennbar mit dem Wirken des Geistes. Seine Worte sind nicht nur Information, sondern Träger des Geistes, und der Geist bringt das Leben Gottes in unsere Erfahrung. Dieser Geist des Lebens ist der dreieine Gott, der einen Weg gegangen ist, er ist in Christus Mensch geworden, hat am Kreuz das Gericht getragen, ist auferstanden und erhöht worden und kommt nun als lebengebender Geist in unser Inneres. Der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist, so fasst Paulus diesen Weg zusammen. Das bedeutet, Gottes ewiges, unerschaffenes Leben bleibt nicht fern in der Sphäre einer Lehre, sondern wirkt als innere Kraft, die uns trägt, korrigiert, tröstet und erneuert. Wer sich so dem Geist des Lebens öffnet, entdeckt, dass Gottes Forderungen nicht länger als Last auf ihm liegen, sondern von innen her beantwortet werden. Das heilige, gerechte und gute Gesetz Gottes zeigt, wie Gott ist, aber es gibt keine Kraft, so zu leben. Der Geist des Lebens dagegen bringt uns in Berührung mit Christus selbst als unserem Leben. Er macht uns innerlich weich, wenn wir hart geworden sind, richtet uns auf, wo wir resigniert haben, und schenkt uns einen neuen Geschmack an Gott, wo alles trocken war. An diesem Punkt beginnt Freiheit nicht als Abwesenheit von Bindungen, sondern als Gegenwart eines Lebens, das stärker ist als Sünde, Gesetzlichkeit und innere Müdigkeit. In dieser Freiheit lernen wir, Christus nicht nur zu kennen, sondern zu genießen, als den, der in uns lebt, uns im Verborgenen trägt und uns Schritt für Schritt in seine eigene Lebendigkeit hineinzieht. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wo immer das Leben Gottes für dich wie eine hohe Idee wirkt, die du nicht erreichst, dort wartet der Geist des Lebens darauf, neu entdeckt zu werden. Er ist nicht fern, nicht an Bedingungen auf deiner Seite gebunden und nicht launisch, sondern als lebengebender Geist bereits in deinem Geist gegenwärtig. Sein stilles Wirken macht aus Forderungen Einladungen und aus Geboten Wege. Es ist tröstlich zu wissen, dass der zu uns sagt, was recht ist, zugleich in uns die Kraft ist, die dazu befähigt. Diese Gewissheit entlastet, ohne zu verflachen, sie schenkt einen ruhigen Mut, sich dem inneren Wirken Gottes zu überlassen und auf dem Weg des Lebens weiterzugehen, auch wenn vieles unvollendet bleibt. Wer so lebt, beginnt zu kosten, dass Gottes Ziel nicht nur unsere Korrektur, sondern unser Reichtum an Leben ist. Das vierfache Leben, wie der Geist unser ganzes Wesen durchdringt. Römer 8 zeichnet ein erstaunlich umfassendes Bild davon, wie weit das Wirken des Geistes des Lebens reicht. Paulus spricht nicht nur davon, dass es einen Geist des Lebens gibt, sondern er verfolgt, wie dieses Leben unser ganzes Wesen durchdringt. Zuerst steht der Geist selbst, das Gesetz des Geistes des Lebens. Hier ist der Heilige Geist gemeint als die Person, in der das göttliche Leben wohnt und wirkt. Er ist nicht eine unbestimmte Kraft, sondern der dreieine Gott, der sich uns innerlich zuwendet. Dann wendet Paulus den Blick auf unser Inneres, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber Leben um der Gerechtigkeit willen. Unser wiedergeborener Geist ist der Ort, an dem Gottes Leben jetzt schon Gegenwart hat. In der Tiefe unseres Wesens gibt es einen Bereich, der unabhängig von Hochs und Tiefs im äußeren Leben ist, weil er von Christus bewohnt wird. Außerhalb von uns steht das Gesetz Gottes mit seinen Forderungen, in unserer Seele ist das Gesetz des Guten, das auf Gottes Gesetz antwortet, und in den Gliedern unseres Leibes ist ein anderes Gesetz, das Krieg führt gegen das gute Gesetz in unserer Seele. Paulus hat uns gesagt, dass das Gesetz in unserem Sinn schwach und kraftlos ist, das Gesetz in unseren Gliedern jedoch wirksam und voller Kraft. Ich glaube, Paulus war eine starke Person mit einem starken Willen. Von dort aus nimmt das Leben Einfluss auf unser Denken. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Unsere inneren Dialoge, Bewertungen und spontanen Reaktionen müssen nicht vom alten Muster des Fleisches geprägt bleiben. Wenn der Sinn auf den Geist ausgerichtet wird, wird der Sinn selbst von Leben und Frieden durchzogen. Das macht sich oft leise bemerkbar, anstelle ständiger innerer Anklagen tritt ein ruhiger Blick, statt einer Atmosphäre von Druck breitet sich ein stiller Friede aus. Schließlich bleibt das Wirken des Geistes nicht im inneren Bereich stecken. Paulus sagt, wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, so wird derselbe, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Der Geist, der Jesus aus dem Grab herausgeführt hat, belebt unsere sterblichen Leiber, nicht erst in der Auferstehung, sondern in der Weise, dass unsere Körperkraft, unsere Ausdauer und unsere Bereitschaft, Gott auch mit unserem Leib zu dienen, von seiner Lebenskraft berührt werden. So entsteht ein durchgängiges Bild, im Zentrum steht der innewohnende Geist in unserem Geist, von dort aus will das göttliche Leben unseren Sinn durchdringen und schließlich unseren Leib erreichen. Paulus denkt den Menschen nicht in getrennten Schichten, sondern als Einheit, die von innen nach außen von Leben erfüllt werden soll. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wo der Geist des Lebens so Raum gewinnt, werden Werke sichtbar, die nicht aus angestrengter Frömmigkeit, sondern aus Gottes Wirken in uns hervorgegangen sind. Das macht nüchtern und froh zugleich, nüchtern, weil wir erkennen, dass aus uns selbst heraus nichts Bestand hat, froh, weil wir erfahren, dass Gott sich nicht damit begnügt, unseren Geist zu berühren, sondern unser ganzes Dasein in sein Leben hineinnehmen will. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber Leben um der Gerechtigkeit willen. Die vierfache Rede vom Leben in Römer 8 öffnet einen weiten Horizont. Gott möchte nicht nur eine fromme Zone in uns belieben, sondern unser ganzes Denken, Fühlen und sogar unseren Umgang mit Müdigkeit, Krankheit und Begrenztheit von seinem Leben berühren. Der innewohnende Geist bleibt dabei immer der Ausgangspunkt, von ihm her wird der Sinn verwandelt und der Leib gestärkt. Das entlastet von dem Druck, alles selbst im Griff haben zu müssen, und schenkt zugleich eine neue Wertschätzung für das, was im Verborgenen geschieht, unscheinbare Entscheidungen im Licht des Geistes, kleine Schritte im Vertrauen auf Gottes Kraft, Treue im Alltag. In alledem zeigt sich, wie der Geist des Lebens unser Menschsein nicht übergeht, sondern durchdringt. Daraus erwächst ein stiller Mut, auch die Schwachheit des eigenen Leibes nicht als Hindernis, sondern als Ort zu verstehen, an dem Gottes Lebenskraft sich erweisen kann. Drei Leben, drei Gesetze und die Freiheit im Gesetz des Geistes des Lebens. Paulus scheut sich nicht, unser Inneres mit einem Geflecht von Gesetzen zu beschreiben. Er kennt das heilige, gerechte und gute Gesetz Gottes, das über uns steht und uns zeigt, wie Gott ist. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Dieses Gesetz stellt höchste Forderungen, gibt aber keine Kraft, sie zu erfüllen. In unserem Verstand erkennt ein anderes Gesetz das Gute an und antwortet dem Willen Gottes zustimmend, denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Paulus nennt dies das Gesetz des guten Willens im Sinn. Doch er erfährt zugleich, dass dieses gute Gesetz schwach ist. In den Gliedern unseres Leibes wirkt ein drittes Gesetz, das er Gesetz der Sünde nennt, eine zähe, widerstrebende Macht des gefallenen Lebens, die stärker ist als unser guter Vorsatz. So kommt er zu dem schmerzlichen Fazit: Ich elender Mensch. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Das Ende der Heiligung und dass die freie Gabe Gottes das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. So finden sich in den ersten 6 Kapiteln des Römerbriefes viele Hinweise auf das göttliche Leben. Leben ist das Ziel von Gottes Errettung. Auf diesen Schrei antwortet Römer 8 mit einer schlichten, aber gewaltigen Aussage: So gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier tritt ein viertes Gesetz auf, das Gesetz des Geistes des Lebens. Es ist kein äußerer Kodex, sondern das innewohnende Wirken des dreieinen Gottes als lebengebender Geist in unserem Geist. Wie jedes natürliche Leben ein inneres Gesetz hat, das Wachstum, Form und Kraft bestimmt, so hat auch das göttliche Leben ein Gesetz, das uns nicht nur belehrt, sondern trägt und befähigt. Innerlich stehen sich gleichsam 2 Bäume gegenüber, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse mit seinen guten und bösen Gesetzen und der Baum des Lebens mit dem Gesetz des Geistes des Lebens. In 1. Mose Kapitel 2 Vers 9 heißt es: Und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott warnt: Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem darfst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du auf jeden Fall sterben. Diese uralte Szene spiegelt sich in unserem Inneren wider. Bleiben wir bei der Erkenntnis von Gut und Böse stehen, bleiben wir in der Logik der konkurrierenden Gesetze von gutem Willen und Sünde gefangen. Freiheit entsteht dort, wo wir uns im Glauben dem Geist des Lebens zuwenden, der in unserem Geist wohnt, und unseren Sinn auf ihn ausrichten. Dann beginnt das Lebensgesetz zu wirken, oft leise, aber wirkkräftig. Es gibt uns einen anderen Geschmack an der Sünde, nicht nur ein neues Verbot, es schenkt uns eine innere Bewegung hin zu Christus, nicht nur ein neues Programm. So wird Gottes vollständige Errettung konkret. Gott möchte sich durch den Menschen offenbar machen und durch den Menschen herrschen. Er möchte, dass der Mensch ihn zum Ausdruck bringt und seine Autorität ausübt. Die vollständige Errettung Gottes besteht darin, dass wir im Leben gerettet werden und durch die überströmende Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit im Leben herrschen. Wo der Geist des Lebens regiert, beginnt dieses Herrschen im Kleinen, in Gedanken, die nicht mehr von Schuld und Selbstanklage beherrscht werden, in Entscheidungen, die aus innerer Freiheit getroffen werden, und in einer wachsenden Gewissheit, dass das stärkste Gesetz in uns nicht mehr das der Sünde, sondern das des Lebens ist. So wird der Ruf „Wer wird mich retten?“ nicht durch eine neue Technik beantwortet, sondern durch eine neue Person, die in uns wirkt. Das Gesetz des Geistes des Lebens nimmt uns nicht die Verantwortung ab, aber es stellt uns unter eine andere Herrschaft. Unter dieser Herrschaft wird Gehorsam nicht zur Zwangsjacke, sondern zur Entfaltung eines Lebens, das in uns gelegt ist. Das darf uns trösten, wenn wir unsere Widersprüchlichkeit schmerzlich erleben. Inmitten der Spannung von Wollen und Vollbringen hat Gott einen Raum geschaffen, in dem sein Geist freisetzt, was er in Christus für uns erworben hat. In dieser inneren Freiheit lernen wir, nicht mehr auf die Stärke unseres Vorsatzes zu bauen, sondern auf die Treue dessen, der als Geist des Lebens in uns wohnt und uns Schritt für Schritt in das Reich seines Lebens hineinführt. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich elender Mensch! Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Die Einsicht in die verschiedenen Gesetze in uns ist keine theoretische Analyse, sondern eine Hilfe, unsere eigene Zerrissenheit im Licht Gottes zu verstehen. Sie erklärt, warum guter Wille allein nicht trägt und warum bloße Erkenntnis, selbst geistliche Erkenntnis, so leicht in Frust umschlägt. Zugleich öffnet sie den Blick für eine Wirklichkeit, die oft übersehen wird, das stille, beharrliche Wirken des Gesetzes des Geistes des Lebens in unserem Geist. Daraus erwächst eine gelassene Hoffnung. Auch dort, wo das Gesetz der Sünde sich stark anfühlt, ist es nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat der Geist des Lebens, der zugleich das erste Wort über uns gesprochen hat, als Gott uns in Christus gerechtfertigt und angenommen hat. In dieser Gewissheit kann das Ringen um ein heiliges Leben von der Schwere des Perfektionismus befreit werden und zu einem Weg werden, auf dem Gottes Leben immer mehr Raum gewinnt und wir lernen, im Leben zu stehen und im Leben zu herrschen. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Geist des Lebens in unserem Geist geworden bist und dass dein Leben stärker ist als jede Macht der Sünde und des Todes. Du kennst unser inneres Ringen, unsere Grenzen und unser Versagen, und doch hast du dich entschieden, in uns zu wohnen und uns von innen her zu erneuern. Lass dein Lebensgesetz in uns frei wirken, sodass unser Denken, unser Herz und selbst unser Leib von deinem Leben berührt und durchdrungen werden. Stärke in uns das Bewusstsein, dass du nahe bist, dass dein Geist in uns wohnt und dass in dir wahre Freiheit zu finden ist. Fülle uns mit deinem Frieden und deiner Hoffnung, damit wir mitten im Alltag erfahren, wie gut es ist, aus deinem Leben zu leben. Dir sei Ehre in unserer Schwachheit und Dank für deine unerschöpfliche Gnade. Amen.